Mir zwei, mir könnte Frau han, mir brauche nur zu winke, weil mir zwei jo alles han, was sich Frau wünsche. Manche Frau verlangt zwar viel, doch mir geben ihr, was sie will. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mir zwei. Hallo Udo, guten Tag, herzlich willkommen zur Ausgabe 5.5 des Podcast, Jets Football Show. Bist du platt, wa?
Sehr lustig. Was ist das denn ausgegeben? Nicht, dass ja, ich das kennen würde.
Ein, Hans Hüper.
Hans Hüper ist es, ja.
Da genau. War ich die Tage drüber gestolpert oder schon länger. Und dachte mir dann ganz spontan, vorhin um 17:45 Uhr. Moment.
Deswegen kam mir das so bekannt vor. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mal so ein Hans Hüper Medley, den er irgendwann mal gespielt hat, gehört. Und da war das auch mit dabei. Erinnert mich immer an die Sprüche von meinem Vater, der sagte mich immer, was ich noch Chance an. Ist so ungefähr derselbe Slang halt. Ja, sehr, sehr schön, Butch. Vielen Dank für die tolle Begrüßung.
Ja, gerne, gerne. Ja, 55. Sendung, kleines Jubiläum wieder mal, also jetzt hier, ne? Doppelfünf. Und jemand wird ja morgen, habe ich in Erfahrung gebracht, ebenfalls 55 Jahre alt. Udo, moin, hast du Geburtstag? Was ist da los?
Ja, irgendwann vor 55 Jahren bin ich rausgeplumpst halt, ja, so ist das wohl.
Ja, wie schwer warst du bei Geburt?
Ja, viel zu schwer. Ich habe da nie wieder aufgeholt. Ich habe damals schon 11 Pfund gehabt, also über 5 Kilo.
Die habe ich ja jetzt noch nicht.
Ja, ich habe das nie wieder aufgeholt. Ich bin immer ein bisschen zu schwer eigentlich für meinen Körper.
Ach, schön. Ja, wir haben heute einen Gast, den wir herzlich begrüßen wollen, Udo.
Natürlich begrüße ich ihn recht herzlich, natürlich erst, nachdem ich dich anständig und gebühren- und standesgemäß begrüßt habe.
Na gut.
Ich begrüße den Podcast-Predator, den Lattenschwenker von Hameln, der Westphalian Stallion, den längsten Stecher im Spargelfeld, den ICE Mario Barth, den Schaffner der Rechtschaffenheit, das Esspapier der Erregung, den Therapiehai am FKK-Strand. Ich bin C, er ist A. Stefan Butch Pohl.
Letzte Woche H&M, diese Woche C und A. Du bist ja einer. Ja, danke schön, Udo. Wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem Stargast heute, damit wir hier keine Zeit verlieren und schon wieder die Sendung zu Ende ist. Aus München, so glaube ich es richtig, wird er gleich mal aufbröseln, wie sowas denn kommt. Unser lieber Trainer, der lange Zeit die Offense geleitet hat bei den Toast of Jets, bei den Senioren, Martin Schurra. Hallo Martin.
Ja, servus, meine Lieben.
Servus. Sagt er, jetzt. Er ist schon ganz eingebarzit da oben. Halt.
Ja, ja, muss mal aufpassen hier, sonst verstehe ich das
nicht mehr. Erste Frage mal, warum bist du in München? Ich weiß es nicht. Du bist Düsseldorfer immer gewesen und ja.
So ist es richtig. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer und musste mein Dorf die ersten 50 Jahre auch zumindest für die Wohnung nicht verlassen. Aber dann ergab es sich, dass meine Frau ein Beschäftigungsverhältnis in München angenommen hat. Und bei unserer Hochzeit habe ich leichtfertig behauptet, es gäbe zwei Städte, zu denen ich mitgehen würde, nämlich Hamburg im Norden und München im Süden. Und dann wurde ich zu Recht an diese Aussage erinnert, habe noch versucht, mich damit rauszureden, dass es für mich in meinem Verhältnis als Landesbeamter nicht so leicht sei, eine andere Behörde zu finden und dann auch in einem anderen Bundesland. Leider wurde das widerlegt, denn die erste Behörde, die eine Stelle ausgeschrieben hatte, wo ich auch die Qualifikationen mitgebracht habe, die haben mich tatsächlich genommen.
So ein Mist, ne?
Und dann hing ich halt drin in der Nummer. Ne? Ich hatte irgendwie darauf spekuliert, dass sie mich im Auswahlverfahren rausschmeißen, aber nein, die haben mich genommen und danach gab es keine Argumente mehr, das nicht zu tun. Die Schwiegereltern leben in München und die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, sodass wir gesagt haben, ja, dann ist es gut, auch mal näher dran zu sein, da kann man da mal zur Hand gehen und so ist es gekommen. Stelle gefunden, Job gewechselt, umgezogen und jetzt seit fast 3 Jahren in München, aber halt, man bleibt ja immer ein Zugereister und von so her.
Ein Zugereister, genau.
Hört deine Frau diesen Podcast irgendwann mal, oder dürfen wir ehrlich sein?
Wir können ehrlich sein, meine Frau hört wahrscheinlich nebenan im Zimmer, so dick sind die Türen hier nicht. Also,
ja, wie ist es für so einen Rheinländer? Die hören dir das wahrscheinlich beim ersten Zungenschlag an, dass du ein Zugereister bist aus dem Rheinland, ja?
Ja, aber das ist das Schöne an München, da gibt es ja keine Bayern. Also ich habe bei mir in der Dienststelle, haben wir vor Corona, als ich noch da war, ganz wenig Leute gehabt, die wirklich bayerisch reden. Und mir wurde es damals noch schmackhaft gemacht, dass sie auch Karneval feiern würden. Jetzt bin ich da ja nicht so der Karnevalist. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir egal, Hauptsache wir haben frei. jetzt erst später sind dann welche dazugekommen, die tatsächlich bayerisch reden, und die Niederbayern, wenn die mal loslegen, dann ist es auch nach wie vor so, dass ich sage, sie haben gelächelt, es wird was Freundliches gewesen sein, ich lächle mal zurück, ich habe kein Wort verstanden. Aber ansonsten gibt es hier halt sehr viele auch Zugereiste, da fällt man halt nicht auf.
Ja, du stammst aus Düsseldorf, Martin, wenn ich mal fortfahren darf. Hast selber gespielt und bist sehr früh dann auch als Trainer unterwegs gewesen. Berichte mal einfach, was vor den Jets war. Das vielleicht kurz und dann gehen wir länger auf die Jets ein.
Ja, also ich habe tatsächlich relativ früh, auch früh für den deutschen Football angefangen. 1982 bin ich das erste Mal zum Training bei den Düsseldorf Panthern gegangen. Da waren die gar nicht vorbereitet, dass sie da einen 12-Jährigen irgendwo unterbringen. Die hatten zwar aufgerufene und Jugendspieler gesucht, aber da meinten die eigentlich eher so 16- bis 18-Jährige, wie es damals war. Ja, dann haben sie den Kleinen da gehabt, irgendwo in die Ecke gestellt, sich gefreut, dass er einen Ball werfen konnte. Gesagt, ja, okay, dann machst du irgendwann mal Quarterback. Dann haben wir aber 3 Jahre lang, bis ich alt und groß genug war, um mit den Jugendlichen mitzuhalten, eigentlich nur trainiert. Und da habe ich schon festgestellt, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, sich im Trainerwesen rumzutreiben. Also ich habe dann auch tatsächlich versucht, den Sport kennenzulernen. Ich habe ja auch Schiedsrichter gemacht. Ich habe mit 16 sowohl die erste Trainer- als auch die erste Schiedsrichterlizenz dann gemacht und schon angefangen, Mannschaften zu trainieren. Also ich war gefühlt halt immer sehr früh dabei und in allen Lehrgängen auch der Jüngste, was sicherlich ein Vorteil ist, weil man da dann vielleicht auch die Sachen noch mitentwickelt. Ich glaube, es wäre heute schwieriger, wo es alles schon zu sehr in Bahnen gegossen ist, diese schnelle Entwicklung da zu machen und das Lizenzierungsverfahren zu durchlaufen. Aber damals, da war es dann am Ende eben auch so, also auch im Trainerbereich war ich bei den Ersten dabei, die A-Trainer-Lizenz gemacht haben. Also wir haben die Struktur eigentlich mit aufgebaut. Heute kostet sich das ja ein Vermögen und der AVD lässt sich das fürstlich entlohnen, bis man da mal eine A-Lizenz hat. Von so her, ja, das war der schnelle Abriss, dann bis 2001 in Düsseldorf geblieben. Gespielt habe ich nur bis 92, dann musste ich mich irgendwann mal entscheiden, weil man ja beruflich vielleicht auch noch was werden wollte, ob ich jetzt Trainer weitermache oder Spieler. Und als Spieler war die Geschichte eigentlich auserzählt, weil ich jetzt auch nicht der Top-Athlet als Naturtalent war. Ich musste da doch schon immer relativ hart arbeiten und irgendwann sind die Leute einfach viel schneller geworden um mich herum und dann musste man einsehen, dass das vielleicht nicht lange noch gut geht. Dann an der Seitenlinie, da muss man nur schnelle Entscheidungen treffen. Das habe ich im Kopf zum Glück hingekriegt und von so her ist es dann die Trainerlaufbahn geworden, was ich auch nicht bereue. Da habe ich dann viele schöne Erlebnisse gehabt und eben auch das schöne Erlebnis, dann die Zeit in Troisdorf, auf die ich wirklich gerne zurückblicke, denn das ist nach wie vor für mich, zumindest in der Zeit, wo ich es begleiten durfte, der Verein, der mich nie angelogen hat, wo alles immer so war, wie es versprochen war. Und das bedeutet mir sehr viel. Das ist immer noch nicht selbstverständlich im deutschen und im europäischen Football und von so her bin ich auch für die Zeit sehr dankbar, die wir dann gemeinsam verbringen durften.
Du bist ja auch immer noch bei uns allgegenwärtig. Der Name fällt immer noch mal ab und zu, wenn es nur darum geht, wie eine Passroute denn jetzt wirklich gelaufen wird. Und der Klaus Zettelmeier dann sagt, das ist alte Tschura-Schule halt. Der Hitch geht von 6 und dann noch 5 zurück. Das gab es mal so eine kleine, ja nicht Auseinandersetzung, sondern eine Meinungsverschiedenheit, wie der Hitch jetzt gelaufen wird. Und dann kommt dieser Satz, die alte Tschura-Schule. Also du hast uns schon geprägt, also hast da auch deine Duftnoten hinterlassen, ja.
Ja, das freut mich natürlich. Haben wir im Vorgespräch ja schon gesagt, es ist vor allen Dingen schön, wenn es bei der O-Line angekommen ist, wie die Receiver ihre Routen laufen wollen. Dann habe ich offensichtlich mal laut genug gesprochen. Aber ja, ich meine, das geht ja auch alles nicht auf meinen Mist zurück, aber natürlich ist es schön, wenn es...
Ja, aber du hast es uns beigebracht. Das dann ist schon mal was hängen geblieben, ja.
Und du wurdest vor wenigen Wochen auch erwähnt, ich weiß nicht, ob du die Folge des Podcasts gehört hast, als wir den Pidi zu Gast hatten, in Peter Witowicz. Ja. Ich habe es gerade auf seiner Homepage dann auch gesehen, als kleiner Bericht, dass der bei dir zu Gast war in der Quarterback-Schule. Und er hat dann auch geschwärmt, das war wie damals im Aggerstadion. Der Martin hat gesagt, okay, du musst so werfen und so weiter. Und immer schön dann sowas zu hören. Ja.
Das war ein schönes Erlebnis mit dem Pitt. Also wir haben ja immer den Kontakt gehalten und wollten das schon immer machen, dass ich mal nach Prag komme, und es hat nie funktioniert. Und tatsächlich jetzt, wo ich in München bin, da sind wir mal dazu gekommen. Da war ich ganz überrascht, weil er gesagt hat, ja, das machen wir an einem Tag. Die Jungs sind ja aus Prag morgens früh losgefahren und dann sind immerhin auch 4 Stunden, bis die bei uns sind. Haben dann hier 2 Einheiten abgerissen und sind wieder nach Hause gefahren am selben Tag. Also aber war super. Hat auch super viel Spaß gemacht. Es war wirklich wie in alten Zeiten. Also auch mit Petre.
Tolle Sache. Man hört, du bist noch aktiv, Martin, halt, ja?
Ja, ich mach das, aber die Bayern haben das noch nicht so mitgekriegt, dass ich das hier anbiete. Ich habe tatsächlich einmal was für Dachau Thunder gemacht. Die haben mich an so einem Camp Day begleitet und die Quarterbacks trainiert. Ich war mal bei den Rangers, aber nur zum Zugucken, weil der Steve Calhoun da gerade was gemacht hatte. Und ich meine, so, es ist nicht so, dass man das nicht mitkriegen könnte, aber die Bayern haben halt ihre eigenen Strukturen und wollen sich vielleicht auch nicht unbedingt von einem Rheinländer dann was erzählen lassen. Ich habe hier echt mehr Handball gemacht. Frau spielt ja immer noch Handball. Und dann bin ich in jedem Jahr immer mal so eingeladen, so ein bisschen Event-Coaching, Lauf-ABC zu machen und so einen leichten Hauch Football-Stimmung reinzubringen. Da sind immer ganz glücklich, wenn die in ihrer Saisonvorbereitung mal eine andere Stimme hören. Und
Crossover-Coaching, ja.
Genau. Aber sonst, Football ist hier sehr dünne. Also da war ich sehr froh, mit dem Petra mal wieder das zu machen, wo ich eigentlich meine Stärke habe, nämlich mit Quarterbacks auszubilden.
Wie ist es damals dazu gekommen, dass du zu den Jets gekommen bist? Dann ruft dann so ein Grutzenbach an, den du damals kanntest, oder wie kann man sich das vorstellen? Wie war das?
Ja, der Erik hat sehr gute Ohren gehabt, hat mitgekriegt, dass das in Düsseldorf nicht mehr so gut gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, und dass ich da eigentlich dann auf dem Markt war. Und dann hat er mich quasi zum Gespräch eingeladen, weil also die Familien Grützenbach und Schuhe, die kannten sich natürlich schon auch über die Schiedsrichterei und so. Also das sind ja so ein bisschen so Football-Familien, die sich immer über den Weg gelaufen sind, auch in NRW durch die Verbandsarbeit und dergleichen. Und so hatte er da wohl gut zugehört und dann haben wir gesagt, ja Mensch, können wir da nicht mal was machen? Und ja, weil ich die Jets auch schon immer kannte und als vertrauenswürdige Organisation wahrgenommen hat, habe ich mir es halt angehört. Und ja, das hat dann eben sehr gut gepasst. Und gerade auch dann in dem Paket, dass ich ja nicht alleine gekommen bin, sondern wir konnten dieses Bündel schnüren mit Detlef und Paolo. Das ist ja dann immer leichter und so ist es dazu gekommen.
Mhm. Ja. Ja, das war ja damals für uns ein Quantensprung. Halt. Also wir waren sonst die Jahre vorher immer gewohnt gewesen, eigentlich nur so 1, 2, bestenfalls 3 Coaches zu haben. Ja, da kam so ein ganzes Paket von 3 Coaches direkt rüber und war natürlich alles neu für uns und auch... Ich glaube, am Anfang haben sich auch ein paar von uns und dann habe ich auch ein bisschen blöd angestellt, aber Ihr habt uns ja dann ja, ja, ich weiß, es war ein ganz neues Gefühl. Man fühlte sich halt gecoacht, ja. Das war neu für uns damals halt, ja.
Es aber, ich meine, jetzt bin ja auch ein bisschen älter und durch den Beruf vielleicht auch besser geworden, um so Veränderungsprozesse zu verstehen. Und ich denke, das habt ihr alle eigentlich super mitgemacht. Also natürlich haben wir ein paar nicht mitnehmen können, die dann leider gegangen sind, die Urgesteine waren eigentlich, aber das ist halt leider so bei solchen Veränderungsprozessen. Aber der Rest, die Leute, die geblieben sind, die haben wir wirklich gut mitgezogen und das enorm aufgenommen. Ne? Also es war leicht, mit euch zu arbeiten und, und deswegen hat es auch so viel Spaß gemacht. Das war schon toll. Also auch, ja, wie schon gesagt vorhin, die Jets haben eigentlich nichts versprochen, was nicht gehalten worden wäre. Also es wurde ja auch verkauft als familiäre Geschichte, wo dann auch die Mädels mal mit dabei sein konnten. Natürlich durch die Distanz Düsseldorf-Troisdorf ist es nie so eng geworden, als wenn man vor Ort wäre für Tanja. Aber grundsätzlich, ne, diese Atmosphäre, die war schon da und man hat sich gekümmert. Und ja, das ist sehr wichtig und nach wie vor auch der Erik, einer der besten Head Coaches, die ich erlebt habe, weil er das super strukturiert hat, genau gewusst hat, was ist seine Position, was überlasse ich dann denen, die ich da reinhole. Und das macht nicht jeder, sich Leute reinzuholen, die starke Charaktere sind. Also es wäre viel einfacher für ihn gewesen, ich nehme so ein paar Marionetten, die machen, was ich will, aber dann hätte es dieses Erlebnis vielleicht auch nicht gegeben, diesen, was du als Quantensprung bezeichnet hast. Ne? Dann wäre es halt so weitergelaufen wie bisher. Und das finde ich immer noch so eine tolle Headcoach-Entscheidung, die sehr viel Charakter erfordert.
Ich muss da auch mal wieder einen Stab für unseren grauen Wolf da, für unseren Silberrücken brechen halt. Ne? Das wird oft gesagt, ja, mit Erik kann man schlecht arbeiten. Das ist aber so nicht wahr. Mit Erik kann man eigentlich sehr gut arbeiten. Halt. Wenn alle so das machen, was sie denn versprechen, nicht nur Erik, sondern auch seine, denen er was versprochen hat. Und das ist leider nicht immer so. Ne? Ihr habt ja euren Job dann auch wirklich gut und mit Enthusiasmus und Leidenschaft gemacht. Und da kann mit Erik ganz gut arbeiten. Was Erik halt nicht leiden kann, ist, wenn auch die Sachen nicht ausgeführt werden, die versprochen worden sind. Das ist dann genauso. Ne? Da kann er auch ganz schön biestig werden.
Absolut. Also ich meine, Verlässlichkeit gilt für beide Seiten. Ja. Das kann rein, ja. Spaß, ne?
Ja.
Und ja, ich will mich nicht wiederholen, aber das ist eigentlich das, was es am meisten beschreibt. Es war verlässlich. Es ist alles so gekommen, wie es gesagt wurde. Und wenn es mal irgendwo gehakt hat, dann hat man es offen angesprochen und dann ist es ja für alle gut. Also ich meine, wir sind ja immer noch im deutschen Football unterwegs.
Ja, ich meine, ich kann mich ja noch gut erinnern, dass wir zweimal aneinander geraten sind, weil bei einem meiner vielen letzten Spiele meiner Karriere ich total sauer war, weil du mich zur Halbzeit ausgewechselt hast. Und dann hast du mir das genauso erklärt, wie du es auch gemeint hast. Ja, sagte, Udo, ja, ich weiß, war dein letztes Spiel, aber den ich da eingewechselt habe, der hat sich das verdient, Udo. Ja. Der trainiert und der hat sich das verdient. Und der dürfte jetzt halt die zweite Halbzeit spielen, Udo. Auch wenn das ein Abschiedsspiel war. Ne? Ich habe da ziemlich dran gekaut, hat aber dann gesagt, ja, er hat recht. Ne? Also das ist halt so. Ne? Muss ich dann auch mal fügen können halt. Es war keine dumme Laune, sondern du hast mir das so begründet und das habe ich dann auch so angenommen halt. Und diese ganze Beziehung mit euch, ich sag mal, euch Düsseldorfern, war eigentlich immer so, dass man, das waren eben keine, ja, man war nicht irgendwelchen Launen unterworfen, sondern ihr habt wirklich mit uns gearbeitet.
Ja, ich meine, das ist natürlich der Vorteil gewesen, dass wir von außen unvorbelastet reingekommen sind, dass dieses berühmte weiße Blatt für alle, ne, wir kannten wenig von der Historie. Natürlich kannte man die, ne, Statistiken und da kann ja jeder reingucken, wenn so ein quasi berühmter Spieler oder etablierter Spieler da drin ist. Mir fällt immer wieder die Geschichte mit dem Bohnenberger ein, ne, der etablierte Running Back war, wo wir dann den David Renz gebracht haben. Als junger Mann, natürlich ist das schwierig für denjenigen, der dann ja, seinen Job verliert, ne? Aber es ist halt auch die Zeit, die dazu führt. Ne? Es läuft nicht ewig und irgendwann muss man leider solche Entscheidungen treffen, die dann für den Außenstehenden auch einfacher sind, weil sie nicht emotionsbehaftet sind. Ne? Sondern man konnte das relativ sachlich bewerten am Anfang, vor allen Dingen, wo man die Leute noch nicht so kannte. hinten raus wird es halt immer schwierig und ich denke, viele werden das auch mal wahrgenommen haben, ne? Der Martin ist so distanziert, aber das ist eben auch in meiner Vorstellung die Sache, die man als Coach halt wahren muss, diese Distanz, um sachliche Entscheidungen treffen zu können, wenn sie zu sehr emotionsgeladen sind, wird es halt auch schwierig, ne? dann faire Entscheidungen zu treffen.
Ja. Martin, du hast gerade erwähnt, Entschuldigung.
Ich sage, und trotzdem bleibt es halt immer subjektiv. Also, ja. Es ist halt so, es sind Menschen, die Entscheidungen treffen, ja. Dann nehme ich mich ja nicht aus. Und natürlich ist auch nicht alles richtig. Ne? Also ich habe auch große Fehler gemacht, die haben dann nachher erst bewusst werden. Aber gut, deswegen sind wir ja Menschen, keine Roboter.
Jede Entscheidung birgt das Risiko einer Fehlentscheidung, so ist das.
Leben
und als Coach.
Ich wollte gerade mal eingehen, du hast gerade den deutschen Football an sich erwähnt und dann auch deine Familie. Ich erinnere mich sehr, sehr gut und mit großer Freude, wenn ich an deinen Vater zurückdenke, den ich ganz früh in meiner Karriere kennenlernen durfte. Dein Vater war Präsident vom deutschen Footballverein, ist das richtig? Verband?
Das ist korrekt. Mein Vater war Präsident vom deutschen Footballverband. Sogar, glaube ich, wenn ich jetzt die Historie richtig zusammenkriege, ist mein Bruder der bessere Ansprechpartner. Er war, glaube ich, der letzte Präsident vor dem jetzigen Präsidenten.
Nein, ist das wahr?
Ja.
Ja, irgendwie hat man sich ein paar Mal gesehen. Ich erinnere mich wirklich, dass sein Vater immer freundlich grüßte. Ne? Das war ja nicht unbedingt dann von einem Funktionär oder von einem Mann von einem anderen Verein, der war ja sicherlich auch mit den Panthern gut verbandelt, eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe das halt sehr angenehm empfunden und war absolut da schon so ein Wahnsinnsrespekt. Ne? Und das ist einfach das Schöne dann in der Footballwelt, ne? Dass man sich so begegnet. Und deutscher Vorsitzender war dein Papa leider schon ganz lange verstorben. Ne?
Ja, das ist richtig. Er ist schon 99 schon verstorben, hat also die Jahrtausend.
Ja. Ja, gerade mal zwischengehakt, genau, du hast die Running Backs Dirk Bodenberger, David Renz angesprochen. Beide habe ich sozusagen eingeladen zum Podcast. Das läuft dann.
Weil jetzt friert der Butsch hier ein. Hallo Butsch, hallo. Ach, wie schön. Martin, bist du auch eingefroren? Oder bin ich eingefroren? Wer ist der Typ mit dem beschissenen Versuch?
Hallo, Udo? Oh, da sind wir wieder auf Sendung. Ich glaube, da waren wir kurz raus.
Ihr konntet euch noch hören, ja?
Konnten uns hören.
Wir haben uns blendend weiter unterhalten, aber ich glaube, die Aufnahme war kurz unterbrochen. Falls wir zusammenkleben können.
Das werden wir zusammenkleben können. Ich gehe jetzt mal kurz meine Kinder verprügeln, die wahrscheinlich wieder im Internet zocken und mir die Bandbreite klauen. Ne? Aber, genau. Jetzt sind wir wieder an Bord. Ja, sehr schön. Ne?
Okay. Ich weiß nicht, wo es gestoppt hat, aber ich glaube, wir waren bei den Vikings. Martin, Minnesota Vikings, immer schon dein Verein gewesen, wie meiner. Und was glaubst du, wie es weitergeht da? Mal kurz einen Ausblick in die NFL möchte ich wagen.
Ja, also es ist ja jetzt die schöne Zeit im Jahr, wo alle die gleichen Chancen haben.
Wo alle spekulieren, genau.
Und natürlich... denke ich, also das, was man jetzt so verfolgen kann, signalisieren ja alle, dass es Veränderung in eine gute, positive Richtung ist. Meine Erfahrung sagt, im zweiten Jahr spürt man das dann wirklich. Also ich habe jetzt für die nächste Saison keine so große Erwartung, dass man einen Riesenwandel hinbringt. Klar, wenn die Dinge alle einschlagen, warum nicht? Ja. Also wir waren ja nicht meilenweit weg im letzten Jahr und die NFL ist so eine knappe Kiste, wenn du zwei Field Goals verwandelst, dann hast du statt einer Losing Season eine Winning Season, bist du drin in den Playoffs und dann, ja, aber am Ende ist es halt auch so, was bringt es dir in den Playoffs zu sein, wenn du den Pokal nicht holst? Ne?
Ja,
interessiert halt auch keinen, ob ich im Championship Game gewesen bin, ja oder nein, ja, hast du am Ende die Trophäe in der Hand, ist in der NFL das Wichtige und solange die das nicht wegkriegen, werden sie halt immer diejenigen sein, die eben noch keinen Super Bowl gewonnen haben.
Denkst du, spreche ich euch gerade gegenseitig Mut zu? Oder?
Natürlich.
Das ist nicht leicht als Vikings-Fan, da muss man das Leben an einem Nehmen sein, um dabei zu bleiben.
Ja, ganz kurz, meinst du, Cousins ist stark genug? Also er hat ja eigentlich immer abgeliefert, aber jetzt nicht so mega überragend, ne? Aber doch immer super Zahlen gehabt. Ne?
Es ist spannend, woran es liegt, dass er so super Zahlen statistisch zusammenspielt und trotzdem irgendwas in seiner Ausstrahlung vermutlich fehlt, dass er das ganze Team mitreißen kann. Also es geht nicht nur um die Offense, also die Offense scheint er ja hinzubringen, aber dass er so charismatisch wäre, dass er Einfluss auf eine Defense nimmt. Und ich glaube halt so Leute wie Roethlisberger oder so, die haben eine ganz andere Präsenz. Und das weiß ich ja nicht, ob das am Ende reicht. Aber ich glaube schon, dass man auch gewinnen kann, also auch alles gewinnen kann, wenn man mit einem Quarterback arbeitet, der es dir einfach nicht verbockt. Und da in der Kategorie ist er auf jeden Fall. Also ich meine, ist er kein Tom Brady, kein Mahomes, kein Rodgers, aber der ist eben auch kein Quarterback am unteren Ende, wo mir die Namen schon gar nicht einfallen, wo du sagst, der wirft mir zwei Picks im Spiel, dann ist das Ding halt durch. Ne? So, wenn der Cousins unter Kontrolle bleibt, und ich meine, die andere Sache ist, der ist ja auch die letzten Jahre ständig auf der Flucht. Also hinter der O-Line, also da gibt es ganz viele Spielzüge, wo der auf Schritt 1 schon unter Druck ist. Das hält sich nicht mal die Waage mit dem, wo er einfach den Ball zu lange hält. Natürlich habe ich schon mehrfach Glück gehabt, dass meine Frau mir die Sachen aus der Hand nimmt, damit ich die nicht in den Fernseher schmeiße, wenn der da wieder Ewigkeiten braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Aber also ich glaube, an ihm liegt nicht. Also das...
Ja, ist das squeeze the air out of the football?
Ja, manchmal muss er den halt fliegen lassen. Und gerade in der NFL, da sind die Fenster halt super, super klein. Aber dann geht das Risiko. Ich meine, er hat einen Justin Jefferson, der ihm da alles runterpflückt. Und da ist Quote immer noch gut, wenn er das Ding einfach in die Luft wirft. Ne?
Der Udo wird es mir nachsehen. Ich muss dann natürlich dann abschließend die NFL-Runde hier mit der Frage der Einschätzung von Martin beenden. Was hältst du denn von dem hier?
Von
Trey Lance von 49ers. Den durfte ich ja vor Ort kennenlernen, in seiner einzigen College-Saison, wie jeder weiß, im Podcast hört. Ich habe schon 100 Mal erzählt. Der wird wohl nächstes starten und hast du den schon gesehen? Was hältst du von dem? Kann der das schaffen?
Ich habe es gesehen, also die Einsätze, die er hatte. Ich vertraue einfach mal den NFL-Coaches, die ja Dinge in ihm sehen im Training, dass sie sich sicher sind, dass sie besser dastehen, wenn sie ihm dem Garoppolo vorziehen, der ja auch eher, sag ich mal, auf so einem Cousins-Niveau so einen Verwalter da gibt. Also ja, warum nicht? Ne? Nur es ist halt immer so die Geschichte, solche mobilen Quarterbacks sind auch immer ein Spielzug davon entfernt, dass es vorbei ist mit der Mobilität und dann muss man sehen, was da noch aus ihm rauszuholen ist. Ne?
Das ist wahr. Wir werden sehen. Okay. Ja, danke für die Einschätzung. Ich bin auch mal gespannt, weil da kann er erst natürlich recht. Ne? Also es war ja in seinem ersten Jahr, da hat er ja ein Spiel gemacht und dann war er direkt verletzt, selber dann auch wieder direkt verletzt, weil er halt da einen aufs Knie gekriegt hat und so. Das passiert natürlich schnell. Ne? Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung und dann schließen wir ab, dass das so ein kleiner Mahomes wird und schauen wir mal, was es gibt.
Das wäre nicht das Schlimmste, ein kleiner Mahomes. Nee, wir nennen alle gern.
Udo, du hältst das Gerät da so ein bisschen in die Kamera, die Flash.
Der Gerät, genau.
Was trinken wir denn heute, Udo? Haben wir noch gar nicht erzählt.
Ja, ich bin heute nicht so ganz glücklich mit meiner Auswahl. Ich weiß ja, weshalb ich diese ganzen Craft-Biere so hasse halt, aber ich probiere es nochmal. Eigentlich habe ich mich von dem Namen fangen lassen. Das hört sich ein bisschen Hopfenstopfer trinke ich heute.
Hopfenstopfer, okay.
Ich hätte genauer lesen sollen, sein Citra Ale.
Oh nein, das habe ich mal in England getrunken. Das geht ja gar nicht.
Ja, das schmeckt also genauso, als hättest du eine Zitrone ausgepresst über dem Hellen. Also
Ja.
ich bin gleich wieder da, ich hole mir gerade was anderes. Da
Ja,
kannst du jetzt laufen.
kommen wir zu Martin. Was trinkst du denn? Du hast auch ein schönes
Ja, ich habe extra zur Feier des
Genau.
Tages ortstypisch ein Helles, ein Augustiner.
Oh, sehr lecker, das
Augustiner.
kenne ich. Das habe ich sogar auch hier. Aber
Hell,
das
ja.
kann man hier kaufen bei uns.
Standes, genau, ja, natürlich, sehr lecker. Ja, ich habe heute mitgebracht ein Wullebier. Ein Wullebier habe ich noch nicht, fand ich lustig. Ein Wullebier,
Wulle,
ein Vollbier hell. So,
ich
ist
will mir was Leckeres holen. Ich
hopfig,
bin gleich wieder
ja,
da.
genau. So, Martin, jetzt kommen wir zu den Jets. Was war denn so das Schönste, was du bei den Jets erlebt hast? Gibt es da ein Highlight? Gibt es da ganz viele Highlights? Darfst du gerne hier runter erzählen? Was war das Schönste?
Erstes Spiel hatten. Ihr Feuerwerk da zünden mussten, weil sie es ja eh gekauft hatten und nachdem wir sie dann in Osnabrück ja schon geschlagen haben, war natürlich schön, wenn man die Story hinten raus kennt. Ne? Dass sie, und zumal das auch mannschaftlich eigentlich zwei Top-Spiele waren. Also wir hatten ja das Pech, immer wieder mal am Aufstieg zu scheitern, weil wir gegen so Teams gekommen sind, die dann sich entweder mit deutlich überstarken Spielern verstärkt hatten oder eben einfach auch wirklich gut waren. Aber das Ding gegen Osnabrück, da hat es einfach genau gepasst. Es war eine tolle Mannschaft, die wir jetzt auch nicht einfach so weggebügelt haben, aber alle haben hart gearbeitet. Und da ist natürlich so ein Erfolg am allerschönsten, wenn wir den dann auch gemeinsam erringen können. Und daher, das ist natürlich schon hängen geblieben, das als Highlight-Erlebnis.
Wie viele Jahre waren es nochmal bei den Jets? Sieben? Habe ich richtig im Kopf?
Fünf, ne? Von 2002 bis 2007, sechs
Okay.
Jahre oder so, ja, sechs, ne? Sechs Saisons. Und ja, hängen geblieben sind natürlich auch die schönen Auswärtsfahrten nach Berlin und Frankfurt-Oder, die gerade auf den Rückfahrten dann immer viel betreut werden mussten. Da hat meine Frau mir heute noch gesagt, hey, erzähl das ruhig, wie ihr da zurückgekommen seid und ich musste euch vom Parkplatz holen. Dann sind noch gerade weil Errol war Coach, da waren wir zusammen, hat sie uns abgeholt, dann ist sie im Auto noch fast besoffen geworden von unseren Ausdünstungen.
Die Fahrt ist halt lang,
Passiv
ne?
saufen ist der fest
Ja,
der
es
passende Ausdruck.
war eine lange Fahrt von Frankfurt
Ja.
oder vor allen Dingen haben wir da, glaube ich, auch scheiße gespielt und ich war nicht wirklich glücklich mit unserer Performance und ja, gut, Alkohol ist auch keine Lösung, aber
Milch, aber Milch ja auch nicht.
es hilft, ne? Man schläft halt einfach besser im Bus.
Ja, Udo, wir kommen jetzt auf eine Rubrik zurück, wo du dir sicher schon ein bisschen was überlegt hast, wo man die Beine hoch macht. Komm.
Den Flachwitz der Woche, ja?
Ach ja, steht am
Flachwitz der
Schlauch.
Woche. Ich bin tatsächlich relativ unvorbereitet, weil ich heute ein
Ach
bisschen,
ja.
der Pool läuft irgendwie aus. Mein Sohn möchte den Pool in Betrieb nehmen, auch wenn es so schweinekalt ist. Er hat extra Neopren, damit er mit dem Pool baden kann. Und ich habe jetzt vorher noch am Pool rumgeschraubt und war nicht so richtig vorbereitet. Aber mein Sohn ist ja immer ein Flachwitz-Lexikon und hat mir vorhin seinen Lieblingsflachwitz nochmal genannt.
Also macht ihn seit einigen Wochen, die Zuhörer, die lange nicht eingeschaltet haben, der Udo hat irgendwann mal vor drei, vier, fünf, sechs Podcasts einen Flachwitz erzählt und seitdem haben wir einen Flachwitz der Woche.
Ja.
Deswegen, ja, sind wir jetzt sehr gespannt auf den Udo. Hau raus.
Tatsächlich kriege ich schon beim Training von meiner U13 immer gesagt, und erzähl wieder so Flachwitz, die sind super. Ja, was fliegt durch die Luft und macht Mus Mus?
Weiß ich nicht.
Eine Biene im Rückwärtsgang.
Oh. Ja. Sehr flach. Ja, sehr
aber die, so müssen sie sein. Schön flach. Das sind die Schütze meiner Sohn. Das fand ich immer gut. Dann habe ich natürlich noch einen zweiten vorbereitet, der ist was länger.
Ja, mach das. Ich habe nämlich keinen.
Du hast gar keinen.
Nee. Ich habe viel Brassel. So. Dafür habe ich das Liedchen gesungen.
Immer. Ja, das war aber auch super. Auf jeden Fall entscheidet sich eine Frau dazu, tja, mittlere Jahre, ne? Sagt irgendwie, es wird langweilig hier zu Hause mit dem Mann, ne? Ich glaube, ich möchte gern Vogel haben. Jo, die sagt, die dann rennt in die Zoohandlung, ne? Dann verliebt sich auch direkt in so ein ganz buntes Biest, was da hinten auf der Stange sitzt. Sagt, ah, oh, den würde ich gerne. Sagt der Verkäufer, der ist zwar günstig, aber das ist ein echter Problemfall, ne?
Kenn ich.
Was denn? Ja, der hat sein ganzes Leben lang im Puff verbracht. Wie bitte? Ja, das ist ein Vogel, der hat sein ganzes Leben im Puff verbracht. Naja, denkst du sich, wenn er noch günstig ist, ne? Nehme ich den mit, ne? Nimmt den mit nach Hause, ne? Schöner Käfig, abends hier, Handtuch drüber, ne? Nächsten Morgen macht den Käfig auf, ne? Der Papagei direkt, na du Schlampe, sie war's? Total entsetzt, direkt wieder zurück in die Zuhandlung. Was ist mit dem viel los? Ja, habe ich ihn doch gesagt, das ist Problemfall, das ist lebenlang im Puff, aber das wird ja bestimmt besser und wenn der noch nur, na du Schlampe, ist jetzt schön, aber vielleicht können sie damit leben, ne? Ja, und außerdem, den kriegen wir den nochmal vermittelt. Ja, denkt die Frau, ach, das Arme, na, ich nehme wieder mit halt, ne? Geht wieder nach Hause, ne? Wieder dasselbe, ne? Exe Moin, wieder, zack, du und wieder. Na, du Schlampe! Und sie so, boah. Naja, aber ist ja ein Puffvogel, halt, ne? Dann geht die Tür auf, geht der Mann rein, ne? Der Vogel, hallo Günther!
Den gibt es in sämtlichen Variationen, aber ja, sehr gut vorgetragen von Udo Paul Welsch. Ja, toll. So, Martin, die Jets hatten ja eine zweite Mannschaft, viele Jahre von mir ins Leben gerufen, vom Udo übernommen und dann am Schluss war da doch eine ganz tolle Truppe zusammen. Dann gab es ganz viele Abgänge bei den Jets, nenne ich es mal so. Und jetzt gibt es nur noch eine Mannschaft, was aber durchaus positiv zu sehen ist, was den aktuellen Stand ist. So, was hältst du von diesen ganzen Abgängen? Ich weiß, du bist weit weg, aber du hast das sicher auch immer mitgemacht. Du bist da sehr erfahren, was es heißt, neue Spieler zu empfangen, vielleicht auch zu ködern. Wie siehst du das, wie stehst du dazu? Ne? Weil das ist, ich finde es schon eine außergewöhnliche Sache, eine traurige Sache, dass die Jets sich jetzt irgendwo neu aufstellen müssen und bin auch ein bisschen traurig. Was hast du da für eine Einstellung?
Ja, es ist immer schwierig, quasi der abgebende Verein zu sein, zumal wenn man mit seinen Strukturen sich nichts vorwerfen muss. Also ich habe es in der Beziehung kennengelernt, wenn im Jugendbereich schon Spieler dann von eigentlich einem etablierten Programm, wo wirklich ein gutes Trainingsangebot ist, dann wechseln aus Gründen, die man nicht wirklich nachvollziehen kann und die auch vielleicht nicht immer veröffentlicht werden, dann natürlich ist es immer schwierig, wenn man am abgebenden Ende ist. Am empfangenden Ende ist es natürlich schön, wenn etablierte Spieler einem Trainer folgen und man die Arbeit vielleicht so schätzt, dass man eben bei ihm bleiben möchte. Am Ende ist es, glaube ich, etwas, gegen das man sich nicht wehren kann, weil also mein Bruder sagt immer so schön, Reisende soll man nicht aufhalten, man will es so machen. Also dass, wenn die Leute für sich diese Entscheidung getroffen haben, dann haben sie hoffentlich frühzeitig getroffen, dass man sich halt darauf einstellen kann und damit arbeiten kann. Ich denke, rückblickend betrachtend gibt es genauso viele Spieler, die vor sich selber ehrlich sein müssen, dass die Entscheidung Blödsinn war, wie die, die halt sagen, ja, für meine persönliche Entwicklung war es gut. Und deswegen pauschal schwer zu bewerten.
Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist, glaube ich, das, was Butch meinte, halt, ne? Dieses Karussell nach der Saison, das wird eigentlich jedes Jahr wilder. Jetzt ist noch die ELF dazugekommen, wo das Ganze so ist, ist noch mal ein bisschen mehr Bewegung dieses Karussell gekommen. Und ich glaube, die Zahl hat man letzte Woche schon mal genannt. Die Crocodiles haben, glaube ich, 18 Spieler an die ELF verloren. Ja, natürlich scouten die dann unten weiter halt, ne? Und bedienen sich dann überall halt. Und natürlich ist das auch für junge Spieler. Wir haben auch wirklich ein paar Granaten an die Crocodiles verloren. Das muss man auch schon sagen. Also die Helene Schröter und wie sie alle heißen halt. Das ist alles nachvollziehbar, aber natürlich, wenn du wie derjenige bist, der jetzt mal ganz ausgeblutet ist, natürlich echt scheiße. Ne? Aber ist immer eine Sache, wo du gerade stehst. Du hast schon recht. Wenn ich der Coach mit meinen Crocodiles und dann kommen jetzt da ein paar ausgebildete Athleten durch. Ja, toll. Ne? Andererseits, die Schreierei von den Crocodiles war letztlich auch nicht anders, als sie gesagt haben, oh, die ELF zieht uns ja alle Spieler weg. Ne?
Es ist immer so, wenn du oben quasi an der Nahrungskette bist, dann findest du alles toll. Am unteren Ende ist das halt nicht schön. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, der sich der deutsche Football irgendwann mal stellen müsste, ob man Vereine, die eben auch eine gute Jugendarbeit leisten, so wie die Jets, ob die irgendwann mal, wenn man dann einen solchen Spieler verliert, der nach Höherem strebt, was man ihm ja auch nicht vorwerfen will, aber dass es so eine Art Ausbildungsentschädigung gibt, dass man solche Konzepte mal andenkt. Denn es gibt ja inzwischen auch Ligen, die für sich in Anspruch nehmen, dass da Gelder generiert werden und dann muss das vielleicht nochmal umverteilt werden, sofern denn da nicht selber eine Ausbildung stattfindet. Aber das ist halt sehr schwierig zu etablieren, wäre aus meiner Sicht eigentlich etwas, was ein Verband angehen müsste, aber ich habe bis jetzt nicht wahrgenommen, dass verbandsseitig an solchen Lösungen ein Interesse besteht. Und
der Verband verweigert ja im Moment auch noch die Zusammenarbeit mit der ELF, wenn ich das richtig mitbekomme.
Gut, also ich stecke nicht so tief drin in dem ganzen Thema, aber natürlich ist die ELF ein Konkurrenzprodukt zur GFL und ich denke, ein Stück weit ist es auch entstanden, weil man einfach nicht in ernsthafte Gespräche eingetreten ist, sondern vermutlich, wieder nur als Außenstehender betrachtet, es an Personen hängt, die wiederum an Posten hängen, weil sie gefühlt finanziell abhängig davon sind. Und das ist vielleicht auch ein Fehler, wenn Verbandsposten bekleidet werden in einer finanziellen Abhängigkeit davon. Das war früher nicht so und da konnte man sachlichere Entscheidungen treffen. Und damit möchte ich mein Verbandsbashing beenden.
Das ist, hast du ja auch gut geschickt und gemacht. Aber wie ist der Name ELF ja schon mal gefallen? Ja. Verfolgst du denn die Arbeit von deinen Kumpels noch in Düsseldorf? Also Errol ist aktiv, ne? Und Detlef, ne? Oder ist er noch, schwirrt er noch einen rum?
Wir stehen natürlich noch in Kontakt und ich halte das jetzt rein sportlich für ein interessantes Umfeld und kann es natürlich sehr nachvollziehen, dass die alten Jungs sich da auch angezogen fühlen.
Ja.
Es ist im Moment, zumindest soweit ich das beurteilen kann, am nächsten dran an der Arbeit, wo man sich einen Kader wirklich zusammenstellen kann und dann ähnlich wie mit einer Auswahlmannschaft, wo wir mit viel Spaß zusammengearbeitet haben, dann eben mal eine ganze Saison gestreitet. Also das ist eine neue Herausforderung, die es so am deutschen Markt oder europäischen Markt nicht gab vor der EFL oder ELF. Man muss halt sehen, wie sich's entwickelt. Ich kann es schon nachvollziehen, dass es reizvoll ist als Aufgabe, wenn man eben im bisherigen Bereich alles gemacht hat und da eigentlich keine Ziele mehr offen sind.
Auf jeden Fall, ja.
Hast du Spiele geguckt? Wie fandest du sie?
Tatsächlich habe ich das gar nicht so sehr betrachtet, dass ich das gut einschätzen könnte. Das bisschen, was ich gesehen habe, würde ich sagen, es ist jetzt im letzten Jahr sportlich noch nicht mehr gewesen als das Top-Niveau der GFL.
Ja.
Aber es ist halt auch im Wachstum und ich sehe durchaus, wenn das Konzept funktioniert und der finanzielle Rahmen bleibt, dann hat es mehr Potenzial, um dann zu wachsen, weil gefühlt halt tatsächlich so eine Auswahl von guten Spielern gegeneinander tritt und wie die Amis so schön sagen, Iron sharpens Iron, ne? Das, wenn die Competition groß genug ist, ja, dann wächst das Ganze. Die GFL hat natürlich seit Jahren darunter gelitten, dass es einen kleinen Kern von Top-Teams gibt, die jedes Jahr dann im Halbfinale waren, die erst dann aufeinandertreffen und bevor es so weit kommt, waren die Ergebnisse eigentlich klar. Und das, ich weiß nicht, ob es in der ELF anders ist. Dafür habe ich es gar nicht genug beobachtet.
Ich habe das auch nicht so eingehend beobachtet. Ich habe auch nur 2-3 Spiele gesehen. Was mir direkt aufgefallen ist, du hast ganz recht, das Niveau ist auf gar keinen Fall höher als in der GFL gewesen. Aber das Produkt an sich war halt gut gemacht. Es hat gut ausgesehen im Fernsehen. Es kam gut rüber und das ist eigentlich das, was die GFL, glaube ich, einfach verpasst hat, das so gut zu vermarkten. Vielleicht hatten sie auch nicht die Möglichkeiten oder nicht Interessen oder nicht richtig in Kontaktpersonen. Ich kann da keinen für an die Wand stellen halt. Aber das hat mir einfach gut gefallen. Allein schon, dass die 10 Yards halt immer da eingeblendet werden. Das ist etwas, das ist einfach komfortabel, das sieht gut aus und das lässt sich dann auch, glaube ich, verkaufen. Und Fernsehzeiten sind Fernsehzeiten, ne? Sie haben Fernsehzeiten.
Das ist sicherlich der auffälligste Unterschied gewesen, wenn man die GFL-Spielübertragung im Sport 1 oder so hatten sie ihre Zeit gesehen hat und dann verglichen hat mit dem, wie die ELF-Spiele produziert werden. Das war halt viel näher dran an dem, was man von der NFL kennt und das halte ich für einen guten Schritt, ne? Und es hat ja direkt dazu geführt, dass man sich auch herausgefordert gefühlt hat auf Seiten der GFL, denn das Endspiel, wenn ich es richtig erinnere, war dann irgendwo die beste Produktion, die ich in dem Rahmen jemals gesehen hatte. Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist ein alter Spruch und jetzt, wo Konkurrenz da ist, kommt auch plötzlich Bewegung in die GFL rein. Und das, also schauen wir mal.
Ja. Schauen wir mal. Martin, ich habe mit einem überraschenden, positiven Erstaunen dich bei Wikipedia gefunden. Und da lese ich gerade in diesem Moment, nein, habe ich vorher schon gelesen, dass du 1990 in den Diensten der Düsseldorf Pumas standest. Ja. Und die kenne ich ja noch nicht mal. Jetzt erzähl mal, was war das denn für eine Stippvisite?
Ich war 89, musste ich zur Bundeswehr und wie ich zuletzt noch, Verlässlichkeit ist eine schöne Sache und da war die Panther damals nicht verlässlich. Mir wurde versprochen, dass ja, ist gar kein Problem, dann kommst du in die Sportkompanie und so weiter. Und dann habe ich dafür mein Studium auch um ein Semester verschoben und am Ende gab es das eben nicht, sodass ich ganz normal bei der Bundeswehr war und dann musste ich mit dem Football aufhören auf dem Niveau, wo ich es eigentlich betreiben wollte und habe dann aber nach dem ersten halben Jahr festgestellt, dass das für mein Sozialleben nicht gut war. Ich habe in mir, da war ich ja noch wirklich Spieler, so eine Aggression gespürt, die ich nicht loswerden konnte und dann mein Bruder hatte bei den Pumas gespielt. Und da habe ich gesagt, oh ja, komm, dann für euch reicht's allemal. Bin ich da halt hingegangen, weil ich konnte ja nicht trainieren. Es war sehr schön, war eine tolle Zeit, eine ganz kurze Zeit, wo ich mit meinem Bruder dann im Erwachsenenbereich im selben Team gespielt habe und auf ihm rumkloppen durfte. Ich habe Defense Back gemacht. Er war Receiver, manchmal Quarterback und ich konnte da so ein bisschen Rover spielen und überall eigentlich mein Ding machen, quasi so die Hölle für einen Trainer. Da habe ich auch viel draus gelernt, dass man Spielern nicht alles erlauben darf, aber das war eine schöne Zeit, kurze Zeit auf meinem Bruder ein bisschen rumkloppen, da erzählen wir heute gerne noch von, wie wir, da war ja auch noch andere Regeln, da war es ja noch erlaubt, einem das Gesichtsgitter hinten mal in den Rücken zu rammen und Striemen zu hinterlassen. Und
natürlich. Ach, die guten alten Zeiten.
Das ist ja heute alles nicht mehr zu Recht.
Ah, das mehr,
nicht mehr wirklich, aber.
Ist das jetzt nicht mehr?
So kam es. Zu den Pumas, die übrigens Top-Leute hervorgebracht haben. Ich weiß nicht, Martin Driver ist vielleicht ein bekannter Name.
Tight End,
der dann auch in der NFL Europe gespielt hat, der ist ursprünglich von den Pumas.
Kannst du mal sehen. Ja, also, da habe ich ja noch mal was gelernt. Das war aber dann so dritte, vierte, fünfte Liga damals, so ziemlich.
Ja, das war damals, glaube ich, sogar dritte Liga, aber da war das auch noch anders. Ne? Da war dritte Liga schon sehr, sehr weit unten. Ja. Aber nichtsdestotrotz wurde mit Herz gespielt. Also auch da waren tolle Spieler dabei, die wirklich mit Herz gut bei der Sache sind. Und einige auch Spieler, Coaches sind heute noch aktiv. Michael Tietke zum Beispiel. Mhm. Das ist auch ein alter Puma. Das, also, da
kannst du mal sehen.
Sachen gibt's putsch, ne? Man lernt nie aus. Oder?
Wir haben ihre Spuren hinterlassen.
Unfassbar, ja. Wir kommen kurz in die Gegenwart, Udo. Du hast konkrete Nachrichten, was denn in Kürze dann beim Jets weiter passiert. Mach doch mal einen Rundumschlag Jugend und so weiter. Du weißt, was ich meine.
Ja, da muss ich mir ganz kurz nachwählen. Natürlich kann ich berichten, dass nächste Woche es bereits für meine U13 losgeht.
Genau. Und zwar gegen die Cologne Falcons, glaube ich, ne?
Ganz, ganz genau. Ich muss leider sagen, ich bin nicht da, wo ich gerne wäre. Die böse Seuche, die Cordula Grün Seuche, um dich mal wieder auszubremsen, halt, hat uns da ein bisschen zurückgeworfen. Da kam jetzt die Osterferien und ich konnte auch nicht Special Team trainieren, was ich eigentlich noch wollte. Ich muss ja jetzt beim Liner Tackle auch punten. Bin ich da, wo ich gerne wäre, aber ich hoffe, dass es den Falcons nicht anders geht und werde dann nächste Woche da hinfahren und mal gucken, wie wir dann halt aussehen. Also ich meine, letztendlich die anderen kochen auch nur alle mit Wasser. Mal gucken, ob ich damit durchkomme halt.
Das ist in Köln oder ich dachte, wir wären in Trostorf.
Nee, ist ein Auswärtsspiel. Wir fahren nach Falkenshausen. Ja, was haben wir noch zu sagen halt? Der U19 hat es leider schon wieder einen Rückzug gegeben. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt noch in der Liga sind. Also jetzt haben die Münster Mammuts zurückgezogen und das war jetzt schon das zweite Team, was zurück, oder das dritte schon? Ich weiß gar nicht mehr zusammen. Halt.
Zweite mindestens, ja.
Die haben in 4 Wochen Saisonstart im Müllermann der Ruhr gegen die Shamrock Spielgemeinschaft Devils. Ne? Also ich dachte eigentlich, wir haben jetzt gerade so Football-Boom-Zeit, aber irgendwie, oder?
Ja, wir haben es ja schon mal festgehalten, ne? Auch bei der U13 U16 war es so. U16 gibt es auf einmal unheimlich viele Fünfer-Tackle-Mannschaften oder sowas, wo wir sagen, hey, was ist das denn? Auch bei der U13, glaube ich. Ne? Irgendwie auf jeden Fall ganz anders, als man vielleicht zu hoffen mag, dass da ganz viele Teams Probleme haben, ne? Einfach genug Leute zu haben. Ob das an der besagten Seuche liegt oder ja.
Ob diese paar Jahre jetzt tatsächlich, ich meine, es ist halt ein Sport, den man halt lernen muss, halt, ob da viele ausgebremst worden sind. Ja. Also wie gesagt, unsere Jugendarbeit hat ja geboomt die letzten Jahre. Ich hoffe, es geht auch so weiter. Ja, das erste Heimspiel ist eine Woche später zu Hause gegen Essen für die U19. Die sind auch eigentlich trotz Osterferien ist die U19 ganz zufrieden mit der Trainingsbeteiligung. Vielleicht soll man noch erwähnen, dass der Paul Breuer die Wahl zum Sportler des Jahres im Rhein-Erft-Kreis gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber hier nochmal, das ist natürlich echt eine große Ehre. Der ist jetzt auch so 16 auch rauf in die U19.
Und genau.
Der wird da nächstes Jahr auch schon rocken. Das ist echt schon ein herausragender Athlet. Ne? Mhm. Ja, mit meiner U10 starte ich am 15.05. In die Liga. Wir wollten am 7. Mai gegen die Düsseldorf Panther zu Hause testen im Scrimmage. Leider haben die uns das zweite Mal abgesagt. Das ist echt blöd. Wir werden aber trotzdem, ich habe jetzt nochmal die anderen Teams angeschrieben, die nicht bei uns in der Liga sind. Dieses Jahr ist ja die U10 Liga 2 geteilt. Ich habe jetzt nochmal Herne angeschrieben und ich glaube, Langfeld ist was im Aufbau. Mal gucken. Ich würde mich halt freuen, wenn wir vor dem ersten Senior-Spiel am 7.5. vorher mitgemischen könnten. Und wenn sie schon die Klamotten anhaben, dann machen wir noch die Einlauf-Kinder für unsere großen Jungs hier.
Da fällt mir gerade ein, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass die Red Barons. Dass die Red Barons, die sich jetzt Falcons nennen, dass die in Rot spielen und wir müssen dann noch weiße Jerseys besorgen für deine Crew. Muss ich mich auch noch drum kümmern.
Was? Ja. Die spielen in Rot?
Ja, hatte ich heute
Falcons?
Die Nachricht, ja.
Ich kannte immer nur in Schwarz, aber nun gut.
Auch das kriegen wir hin, ja, genau.
Okay.
Ich möchte auch hinweisen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, wer dann jetzt vielleicht gar nichts zu tun hat im Moment und nur unseren Podcast hört und Vereinsmitglied ist, nächste Woche Mittwoch haben wir Jahreshauptversammlung, die erste nach 3 Jahren, am 27. Schlag mich tot, die Uhrzeit, irgendwas, ich denke mal 7:30. Udo, weißt du mehr? Keine Ahnung.
Nee, ich habe das gerade mitbekommen.
Ja. Also, Jahreshauptversammlung, kommt dahin, wählt den Erik wieder, vielleicht zum letzten Mal. Er wollte ja irgendwann mal ausscheiden. Und wir wollten auf jeden Fall eine Präsenzversammlung dann nochmal durchführen. Das wird also nächsten Mittwoch sein. Deswegen, lieber Udo, müssen wir uns überlegen, ob wir irgendwie was tricksen, weil nächste Woche haben wir einen ganz alten Veteranen eingeladen im Podcast. Und zwar den Jörn Schicke, den Offense Center der ganz frühen 80er. Ja, müssen wir gucken, ausweichen oder schieben oder Doppelfolge, aber wir werden uns da was einfallen lassen.
Gibt es gutes WLAN im Ackerstadion, sonst senden wir dann irgendwie aus dem Klo oder sowas oder aus dem Kraftraum oder.
Das machen wir. Ich glaube, da gibt es doch dir dieses Freifunkgedöns. Ja, das wäre doch.
Ist wahrscheinlich besser als mein WLAN hier, wenn ich das
allerdings.
Aber nach dem Anschluss läuft das WLAN jetzt. Sind wahrscheinlich jetzt alle sauer, dass sie nicht ins Internet dürfen, aber jetzt ist ja Ruhe halt.
Du warst sehr leise. Hast du mit Fäusten das durchgeboxt? Oder?
Nee, mit einem großen Bruder.
Naja, so ist er. Ja. Ja, Martin, eine Stunde ist schon rum. Wir sind dann immer irgendwann denken, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, obwohl wir noch stundenlang weiterquatschen könnten, weil es einfach unterhaltsam ist. Zumindest für Udo und mich, ne Udo? Ja. Nein, wir hören ja immer wieder, dass das Ganze gut ankommt und deswegen machen wir das auch die nächsten Wochen und Monate weiter, Udo, oder?
Ach, mal gucken. Quatsch natürlich.
Hallo.
Martin, hast du noch ein paar famous last words für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle diversen?
Eigentlich nur nochmal die Wiederholung meines großen Danks. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr auch an mich gedacht habt. Wir haben es ja auch gut umschifft, dass es keine Wiederholung der Auflage des Gesprächs mit meinem Freund Detlef war, sondern wir andere Geschichten erzählen konnten. Nein, ansonsten wünsche ich euch, aber auch den Jets als Verein, dass ihr euch treu bleibt und dass es weiterhin erfolgreich in den geregelten Bahnen gibt und macht dem Erik nicht so schwer. Er ist ein guter Mann und es hängt immer an Personen. Also verschleißt die guten Leute nicht.
Wer müsste das hören? Verschleiße ich den Udo nicht, sondern nehme ihn so, wie er ist. Udo, habe ich eigentlich schon gesagt, dass du heute wieder blendend aussiehst?
Nein, noch nicht.
Ja, dann mache ich das auch nicht.
Ich wünschte, ich könnte von dir jetzt selber behaupten, aber das ist ja auch so immer halt.
Hallo. Ja, ja, was gibt's noch zu sagen, Udo? Wir haben alle Ankündigungen durch. Ich habe dich gelobt und es war sehr schön, mit Martin zu plaudern. Also ich für meine Fälle bin dann mit meinen Worten am Ende. Udo, du freust dich darüber, ne?
Und, endlich komme ich ja auch mal zu Wort.
Sage euch allen, bleibt sauber, wir hören uns nächste Woche. Und Martin, schön, dass du da warst. Toll, mit dir zu plaudern.
Immer am Ende nochmal die Aufforderung, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schickt die bitte at podcast@trostorf-schätz.de. Oder wenn ihr selber mal hier mitmachen wollt, Beschwerden natürlich wie immer nicht an mich, sondern an Sebastian Schwube @trostorf-schätz.de. Halt den voll, nicht mich. Ich bin nicht so kritikfähig. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bleibt unserem kleinen Lebenshilfe-Podcast hier treu. Wir sehen uns nächste Woche. Madet Jod, schwenkte Hut, knallte Butzfort. Ciao.
Tschüss.